Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste. Mein Name ist Stefan und gegenüber von mir sitzt der liebe Carlo.
Hallo und herzlich willkommen.
Und wir haben heute für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eine ganz besondere Folge. Denn für die Adventszeit haben wir eine Weihnachts-Sonderfolge für euch heute vorbereitet. Denn, genau wie die Adventszeit, nicht immer besinnlich, ruhig und voller weißem Schnee ist, sondern manchmal grau und dunkel, so wird es heute ein wenig düster. Denn heute haben wir ein Thema, das auf den ersten Blick gar nicht zu Weihnachten zu passen scheint und dennoch viel häufiger vorkommt, als wir es uns vorstellen möchten. Weihnachten. Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres. Ein Fest der Liebe, des Friedens und der Harmonie. Familien kommen zusammen, es werden Geschenke ausgetauscht, Kerzen leuchten und die Straßen sind festlich geschmückt. Doch für manche Menschen ist Weihnachten alles andere als eine besinnliche Zeit. Für sie bedeutet es Stress, Druck und leider auch Gewalt. Während manche mit Gewalt an Weihnachten höchstens den Stirb-Langsam-Film um 20.15 Uhr am Weihnachtsabend verbinden, so erleben genug Menschen Stress, Streit mit der Familie, Spannungen und auch Wut. Doch warum ist das so? Warum kommt es gerade in dieser Zeit, die für Liebe und Frieden stehen sollte, so häufig zu Spannungen und Eskalationen? Und was können wir dagegen tun? In dieser Folge wollen wir deshalb genauer darüber sprechen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen dieses tabubehafteten Themas, beleuchten die Hintergründe und erzählen zwei Geschichten, eine davon echt, eine davon fiktiv, die zeigen, wie Gewalt an Weihnachten aussehen kann. Am Ende möchten wir euch ein paar praktische Hinweise geben, wo Betroffene Hilfe finden können und wie Konflikte entschärft werden können. Daher auch der Hinweis in dieser Folge. Wir sprechen über Gewalt. Sollte das ein schwieriges Thema für euch sein, dann sucht euch doch jemanden, mit dem ihr gemeinsam diesen Podcast anhören könnt. Oder schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es um ein weniger gewaltvolles Thema geht. Ansonsten kann ich nur sagen, dass es sich dabei um ein sehr schwieriges, aber auch sehr wichtiges Thema handelt. Von daher kann ich allen anderen nur empfehlen, dran zu bleiben.
Super, dann vielen Dank schon mal für die Einleitung. Ich würde sagen, ich mache dann gleich weiter und wir gehen eben in die Einführung, in die Problematik. Heißt, ich finde es eigentlich immer ganz gut, erstmal ein paar Statistiken oder Fakten über dieses Thema zu hören, warum wir dieses Thema überhaupt gewählt haben und eben Zahlen dazu, damit ihr euch besser vorstellen könnt, warum dieses Thema doch relevant ist. Beispielsweise gibt es eine Statistik des BKAs, also des Bundeskriminalamts, die sagt, dass an Feiertagen wie Weihnachten eben ein signifikanter Anstieg von Gewalt vor allem in Familien stattfindet. Besonders eben zwischen dem 24. und 26. Dezember steigt die Zahl der gemeldeten Fälle in häuslicher Gewalt in Deutschland um knapp 40% im Vergleich zu anderen Tagen im gesamten Jahr. Das finde ich ist schon eine extrem hohe Zahl, vor allem wenn man es eben mal damit vergleicht, dass man es wahrscheinlich selber kennt, irgendwie Weihnachtszeit, alle kommen zusammen, alle sind irgendwie harmonisch. Aber so ist es eben nicht bei allen Familien und ich finde 40% ist schon ein extrem hoher Anstieg, vor allem über die drei Weihnachtsfeiertage. Also hat mich schon sehr schockiert, irgendwie diese Statistik. Eine andere Statistik ist dann zum Beispiel auch in Großbritannien, wenn wir jetzt mal von Deutschland weggehen, da sind es sogar knapp 58%, also sogar noch höher als in Deutschland, dass eben die Gewalt zur Weihnachtszeit zunimmt. In Großbritannien ist es laut der Statistik auch hauptsächlich auf finanzielle Spannung und Alkoholkonsum zurückzuführen. In Deutschland auch, war aber in der Statistik jetzt nicht so explizit genannt. Das kann sich wahrscheinlich jeder auch gut vorstellen, irgendwie zur Weihnachtszeit, alle sitzen zusammen, viele haben frei, dann wird mehr getrunken und wenn es dann irgendwelche familiären Spannungen gibt, darf es natürlich nicht zu Gewalt kommen, aber man kann sich vielleicht vorstellen, dass es eben dazu führt. Zudem gibt es noch einen Bericht von der Deutschen Polizeigewerkschaft, die eben auch bestätigt, dass an Weihnachtsfeiertagen die Hochsaison für Einsätze ist, für die sie gerufen werden, eben für häusliche Gewalt. Und vor allem in Großstädten wie Berlin, München sind eben Notrufe teilweise fast doppelt so hoch wie an normalen Tagen im Jahr. Was eben schon wirklich dafür spricht, dass man über dieses Thema mal reden sollte. Und wie eben gerade schon angeschnitten, die häufigsten Beispiele sind dann eben körperliche Gewalt, verbale Aggressionen und in Extremfällen teilweise sogar Sachbeschädigungen, was meistens durch eskalierende Streitigkeiten hervorgerufen wird, also dass dann irgendwie irgendwelche Gegenstände aus der Wohnung oder im Haus irgendwie zerstört oder geworfen werden. Und meistens ist es tatsächlich leider so, dass die Opfer überwiegend Frauen sind, laut dem BKA knapp 80%. Heißt, es sind eben ist oft Gewalt in Partnerschaften vom Mann zur Frau. Und leider sind tatsächlich auch oft Kinder betroffen, die dann in diesem Haushalt leben und dann Zeuge von dieser Gewalttat werden. Genau. Und vielleicht einmal kurz angeschnitten, die Gründe für diese Eskalation, kann sich wahrscheinlich jeder fast denken, ist erstens einmal der Punkt Nummer eins, Erwartungsdruck. Heißt, für viele ist das die wichtigste Zeit im Jahr. Jeder will, dass es das perfekte Weihnachten wird. Das führt oft zu Stress und Stress führt dann wieder irgendwie zu hohen Erwartungen und zu hohem Druck, was dann eben Gewalt auslösen kann. Zudem natürlich die Familienzusammenkünfte, heißt, da werden dann vielleicht alte Konflikte aus den Vorjahren oder von irgendwelchen Geschwisterrivalitäten oder irgendwelche Schwiegereltern, die irgendwie, wo es Konflikte gibt, sowas kommt natürlich dann an Weihnachten auch immer aufeinander, weil man die Zeit zusammen verbringt. Und eben vorhin schon angesprochen, einer der größten Faktoren ist natürlich auch Alkohol oder auch andere Drogen. Statistisch gesehen ist tatsächlich Alkohol in 70% der Fälle der Auslöser von häuslicher Gewalt und definitiv ein Verstärker auch in dem Ausmaß. Auf die Gründe gehen wir aber später nochmal ein bisschen genauer ein und jetzt leiten wir schon über zum ersten Fall.
Ja, vielen Dank, Carlo. Sehr interessant, auch die Statistiken, sehr schockierend, also gerade auch die 58%, das hat mich wirklich total schockiert, das zu hören. Und jetzt, wie so eine Gewalt eskalieren kann, das möchte ich euch jetzt an so einem Fall mal ein bisschen erklären. Und kleiner Spoiler, es hat auch mit Alkohol zu tun. Daher starten wir gleich mal rein. Denn unsere Geschichte, die beginnt im verschneiten Thornbach. Das ist eine kleine oberbayerische Gemeinde und wir sind am Abend des 24. Dezember 2008. Die Straßen sind ruhig, die Fenster und der Häuser sind erleuchtet. In einem dieser Häuser lebt auch die Familie Berger. Und von außen betrachtet ist es eine scheinbar ganz normale Familie. Vater, Mutter und ein mittlerweile 19-jähriger Sohn. Die Bergers, die sind in der Gemeinde gut bekannt. Man begrüßt sich, der Vater hat ein Ehrenamt im Stadtrat inne und auch die Mutter trifft man öfters auf dem Marktplatz der kleinen Gemeinde. Dort ist sie meistens in einem kleinen Café an der Ecke, wo sie ein Cappuccino trinkt, mit Freundinnen plaudert oder den Wocheneinkauf erledigt. Auch den 19-jährigen Tim, den Sohn der Familie, kennt wohl das halbe Dorf. Aber nicht, weil er unbedingt besonders negativ auffällt, sondern weil er einfach von der Geburt an in dem Dorf lebt. Nachbarn haben ihn beim Aufwachsen gesehen, haben miterlebt, wie er die ersten Schritte gemacht hat. Er ist in dem Dorf zur Schule gegangen, hat dort Freunde gefunden und wie das halt in so kleinen Gemeinden ist, am Ende kennt dann doch jeder jeden. Von daher sind die Bergers gut bekannt, aber seit einiger Zeit, wenn man über die Bergers spricht, da nimmt man immer so ein leises Raunen einher. Denn die Bergers, die sind schon lange keine Bilderbuchfamilie mehr. Denn Peter Berger, der leitet eine lokale Spedition, hatte aber in den letzten Monaten einige schlechte Geschäfte gemacht und sich dadurch ein paar Schulden angehäuft. Seine Frau Katharina, die versucht, die Familie so ein bisschen über Wasser zu halten, indem sie als Buchhälterin in Teilzeit arbeitet. Aber man sieht, also oder man kann sich schon denken, die Stimmung im Haus ist sehr angespannt. Schulden, die können schon gewissen Schleier über so eine Familie legen und auch so sind so ein gewisses Spannungsfeld sorgen. Vor allem zwischen Peter und dem Sohn Tim. Denn Tim, der hat vor kurzem die Schule abgebrochen und verbringt seitdem viel Zeit damit, entweder bis spät nachts mit seinen Freunden rumzuhängen oder sich in seinem Zimmer zu verkriechen, um dort an seinem PC zu spielen oder im Internet zu surfen. Sein Vater hingegen, der ist noch so ein Mann alter Schule. Der kann das so gar nicht verstehen. Der hat schon sehr früh viele Jobs angenommen, um sich finanziell über Runden zu halten und hat dann auch im Laufe der Zeit sein eigenes Geschäft aufgebaut. Und für den ist halt schulische Ausbildung und Arbeit etwas sehr Wichtiges. Und der legt da halt eine sehr hohe Messlatte und kann deswegen überhaupt nicht verstehen, was sein Sohn dazu getrieben hat, die Schule abzubrechen, was er den ganzen Tag macht. Und auch mit diesem Internet 2008, da kennt er sich auch gar nicht aus. Und für ihn ist das alles Neuland. Und das führt dann schon sehr viel zu Konflikten. Und es gibt deswegen auch immer wieder heftige Streits, die manchmal so laut werden, dass die Nachbarn sie hören. Es war bisher in der Vergangenheit, es ist nie außer Kontrolle geraten, wenn man das so sagen kann. Aber so langsam spricht sich auch im Dorf herum, dass es innerhalb dieser Familie kriselt. Und jetzt sind wir, wie gesagt, am Weihnachtsabend und Katharina will unbedingt den Frieden in der Familie wahren. Und sie hat sich daher ein festliches Essen überlegt, den Baum geschmückt und sogar ein Spiel geplant, bei dem jeder in der Familie seine Wünsche für das nächste Jahr aufschreiben sollte und dass man es nachher besprechen kann. Aber man merkt schon, oh, es wird kritisch, denn schon vor dem Abendessen spitzt sich die Lage zu. Denn Tim, der hat nicht mal versucht, sich schick zu machen für einen doch so festlichen Anlass und erscheint im Trainingsanzug und wirkt etwas desinteressiert. Sein Vater kommentierte das sofort. Ein bisschen Respekt könntest du schon zeigen, Junge, aber Respekt hast du wohl nie gelernt. Tim, der schon eine Bierflasche in der Hand hielt, antwortete sarkastisch: Respekt? Vor dir? Der Typ, der die Familie fast ruiniert hat? Die Spannung im Raum war förmlich greifbar. Die schlechten Geschäftsentscheidungen, die Peter in den letzten Jahren getroffen hatte, hinterließen bei ihm Spuren. Er war schneller gereizt als sonst. Trank nicht nur ein Feierabendbier, sondern auch mal drei oder vier. Seine Frau spürte schon, wie Peter heiß kochte und versuchte, die Situation zu entschärfen, doch es war zu spät. Vater und Sohn lieferten sich einen verbalen Schlagabtausch, der immer lauter wurde. Schließlich schrie Peter: Raus aus meinem Haus, wenn dir hier alles so egal ist. Tim stürmte daraufhin wütend hinaus, trotz der eisigen Kälte. Katharina, seine Mutter, war den Tränen nahe, versuchte Peter zur Vernunft zu bringen, doch er wollte nicht zuhören. Er zog sich in sein Arbeitszimmer zurück und ließ seine Frau alleine mit dem Chaos. Die Nacht wurde ruhig, bis auf das leise Knirschen des Schnees unter Tims Schritten, als er gegen Mitternacht zurückkehrte. Doch mit ihm kehrte nicht nur der Frieden zurück ins Haus. Am Morgen des 25. Dezember fand Katharina ihren Mann tot im Arbeitszimmer. Er saß an seinem Schreibtisch, den Kopf auf die Tischplatte gestützt und ein halbes Glas Whisky vor sich. Was das für einen Schock in ihr ausgelöst haben muss, muss ich an dieser Stelle wohl nicht erwähnen. Dennoch schaffte sie es geistesgegenwärtig zum Telefon zu eilen und die Polizei zu rufen. Auch wenn sie nur abgehackte Sätze und Worte unter Schluchzen herausbringen konnte, so war der Polizeistelle klar, etwas Schlimmes ist hier passiert. Die Ermittler, die später eintrafen, untersuchten die Leiche. Da sie keine direkten Gewalteinwirkungen feststellen konnten, vermuteten sie zunächst einen Herzinfarkt, bis sie eine kleine, unscheinbare Spur entdeckten, eine weiße Pulverschicht am Rand des Glases. Der Fall nahm eine dramatische Wendung, als sich herausstellte, dass Peter Berger vergiftet wurde. Mit einer Überdosis eines Medikaments, das in der Hausapotheke der Familie gefunden wurde. Die Polizei verhörte Katharina und Tim intensiv, doch keiner der beiden gestand die Tat. Die Ermittlungen zogen sich über Wochen. Nachbarn wurden befragt, Spuren ausgewertet und auch die Möglichkeit des Suizids als Ausweg für die Schulden stand im Raum. Die Polizei tappte im Dunkeln, bis ein entscheidender Hinweis ans Licht kam. Eine Überwachungskamera in der Nachbarschaft hatte Tim aufgezeichnet, wie er kurz nach Mitternacht das Haus betrat, mit einer Plastiktüte in der Hand. Das Gelände der Bergers wurde daraufhin auf den Kopf gestellt und Spürhunde durchsuchten das ganze Grundstück, bis sie eine kleine Tüte unter der Erde verbuddelt gefunden hatten. Aufgrund der kalten Jahreszeit war das Loch nicht einmal besonders tief. In der Tüte fanden die Ermittler später Spuren des Medikaments, das Peter vergiftet hatte. Tim wurde schließlich wegen Totschlags angeklagt. Vor Gericht sagte er aus, dass er nie die Absicht gehabt hätte, seinen Vater zu töten. Er wollte ihn nur ruhig stellen, damit die Familie endlich Frieden hätte. Vor Gericht bereute er seine Tat. Er wollte nicht, dass sein Vater stirbt. Er hatte getrunken und habe nicht gedacht, dass das Zeug wirklich giftig sein könnte. Er wollte doch nur, dass wieder Frieden im Haus herrsche, so wie früher. Dennoch lautete das Urteil 5 Jahre Haft. Eine Tragödie für alle Beteiligten. Die Geschichte der Familie Berger zeigt, wie tief familiäre Konflikte gehen können und wie sie in einem Moment der Eskalation schreckliche Konsequenzen haben können. Weihnachten, das Fest der Liebe, endete für diese Familie in einem Drama, das sie für immer prägen wird. Doch es ist auch eine Warnung. Konflikte lassen sich nicht unterdrücken und ungelöste Spannungen können sich auf unerwartete Weise entladen. Daher wollen wir uns im nächsten Abschnitt mal anschauen, was sind so die Hintergründe und warum gerade an Weihnachten es so oft zur Eskalation kommt.
Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich ein tragischer Fall. Zur Auflösung kommen wir dann später noch. Genau, und jetzt leiten wir erstmal über und sprechen nochmal genauer auf die Hintergründe und Ursachen von Gewalt an Weihnachten.
Genau. Es ist nämlich, wie schon in der Einleitung gesagt, eigentlich ja ein bisschen paradox, dass gerade dieses Fest der Liebe, der Besinnlichkeit, dass da ausgerechnet da so viel Gewalt herrscht und dass uns da Gewalt in allen Formen ja präsent wird. Doch warum genau ausgerechnet Weihnachten? Die Ursachen sind, wie so oft, komplex und vielschichtig. Eine Mischung aus psychologischen, sozialen und äußeren Faktoren. Aber die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zum einen der psychologische Druck, der auf viele Menschen herrscht. Du hast es bereits erwähnt. Das Weihnachtsfest wird oft idealisiert. Man hat die Vorstellung, das perfekte Fest, volle Harmonie, Freude, Liebe, die perfekten Geschenke. Und mal ganz ehrlich, diese Erwartungen, die kann man nicht immer erfüllen und dann schlägt sich das schnell ins Gegenteil um.
Absolut, und meistens ist es ja auch so, kann man wahrscheinlich auch von sich selber sagen, von eigenen Erfahrungen, meistens ist auch, wenn alles perfekt ist, ist es im Endeffekt als großes Ganzes gesehen gar nicht so perfekt. Also
total.
Viele in unserem Alter, weiß ich nicht, die kennen es auch von Silvester, wenn man das zu lang durchplant und ins kleinste Detail, dann ist es meistens nicht die beste Silvesterparty, sondern die spontansten Sachen sind dann irgendwie die besten. Deswegen ist, glaube ich, oft dieses alles Überdenken, das perfekte Weihnachtsfest, die 3 Tage ins Detail durchplanen, ist meistens gar nicht der Best Case.
Genau, vollkommen richtig. Dann wird so ein eigentlich gutes Essen schnell mal so ein misslungenes Essen. Man hat dann doch nicht das perfekte Geschenk, sondern nur ein gutes Geschenk. Und das führt natürlich dann zu Spannungen, zu Konflikten, auch mit sich selber. Und diese können dann wieder aufbrechen und die Nerven ganz schön strapazieren. Ein weiterer Faktor ist vor allem das Thema Stress. Also besonders Eltern, die viele Geschenke kaufen müssen, fühlen sich halt oft überfordert. Sie müssen auch das Festessen vorbereiten, die Familie unter einem Hut bringen. Und wer über die Wochen am Limit arbeitet, der ist halt eben anfälliger für emotionale Ausbrüche. Und da ist halt ein anderes Thema, ist noch das spielt da groß eine Rolle, ist das Thema Einsamkeit. Denn nicht alle haben das Privileg, an Weihnachten mit der Familie oder mit Freunden verbringen zu können. Für Menschen, die alleine sind, für die kann Weihnachten echt ein Gefühl von Isolation und Depression sein. Ein Zustand, der in manchen Fällen eben auch zu Aggressionen führen kann, sei es jetzt gegen sich selbst oder auch gegen andere.
Absolut. Ich glaube eben auch, dass wirklich dieser Punkt Isolation und oder Einsamkeit in der Weihnachtszeit ist, glaube ich, ein extrem großer Faktor. Also ich kann nur erzählen, ich habe mal von einem Freund, von meinem Onkel, der ist Arzt, und der hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass er an einem quasi kurz vor Weihnachten oder am 24. selber eine ältere Frau zu ihm kam, das war in München, eine ältere Frau zu ihm kam und gemeint hat, sie hat irgendwelche Schmerzen und sie muss aufgenommen werden. Und er hat mir dann erzählt, dass sie quasi Tests gemacht haben oder die Frau untersucht haben und quasi rausgefunden haben und auch durch die Gespräche irgendwann rausgefunden haben, dass diese Person gar nicht wirklich krank oder verletzt war, sondern dass sie eben einsam war oder nicht die Weihnachtszeit alleine zu Hause verbringen wollte. Wahrscheinlich keine Familie irgendwie, die noch da war oder wie auch immer. Also ich glaube, dass diese Einsamkeit oder Isolation zur Weihnachtszeit ein extrem großer Faktor ist. Oder eben auch viele Familien, die sich verstreiten, wo dann die Kinder mit der Mama feiern und der Papa dann allein ist. Oder andersrum natürlich genauso. Deswegen glaube ich, Einsamkeit ist wirklich ein großer Faktor.
Total. Besonders für ältere Menschen, die schon viele Angehörige verloren haben, für die ist die Weihnachtszeit bestimmt auch sehr, sehr hart. Aber nicht nur für einsame Menschen, sondern auch wenn Menschen zusammenkommen, die sich, insbesondere wenn sie sich das ganze Jahr über nur selten sehen, dann kann es auch zu Problemen führen. denn es bringt sehr viel Konfliktpotenzial. Alte Spannungen können auftreten und gerade zwischen Geschwistern, Schwiegereltern oder auch Partnern kann die Gewalt schnell mal eskalieren. Was dabei auch eine sehr große Rolle spielt, sind auch traditionelle Rollenverteilungen. Oft sind es halt eben immer noch Frauen, die Hauptlast der Weihnachtsvorbereitung tragen. Wenn diese Arbeit nicht anerkannt wird, kann sich das in Wut oder Enttäuschung entladen. Von daher schon mal der Hinweis, wenn ihr mitbekommt, eure Mutter kümmert sich um 90% der Arbeit, schaut doch einfach mal, dass ihr da ein bisschen entlasten könnt, dass ihr da vielleicht mal helft. Ich glaube, das kommt immer ganz gut
an. Genau, nehmt mal was ab. Bietet an, die Nachspeise zu machen oder irgendwie sowas.
Das kommt, glaube ich, immer ganz gut an. Sofern man das natürlich gut kann.
Oder generell einfach beim Kochen zu helfen.
Ist ja auch immer was Schönes, wenn Leute zusammen kochen. Von daher.
Absolut.
Ja, aber Kochen ist ein guter Stichpunkt, weil Essen ist natürlich was sehr, sehr Schönes an Weihnachten und viele verbinden damit auch das Trinken von Alkohol. Aber das ist natürlich ein super Brandmittel für eben Konflikte. Denn so sehr die Weihnachtszeit ja auch eine Zeit des Feierns ist, so schnell kann dieser Alkoholkonsum schnell mal in Aggressionen umstürzen. Besonders in angespannten Situationen, man kennt es, wenn man vielleicht gerade Meinungsverschiedenheit hat und der andere oder man selbst viel getrunken hat, dann kann es schnell dazu führen, dass die Diskussionen sehr hitzig werden und dann können eben emotionale Ausbrüche bis hin zu psychischer und physischer Gewalt auftreten.
Absolut, haben wir ja vorhin schon gemeint, dass eben wirklich laut dem BKA fast 70% von häuslicher Gewalt eben ausgelöst oder ein Verstärker, das Alkohol der Verstärker ist. Klar, man wird dadurch halt irgendwie hemmungsloser und wenn es dann eh schon hitzig ist, dann kann die Streitigkeit eher eskalieren, wenn Alkohol im Spiel ist.
Total. Also ich glaube, da kennt zumindest jeder jemanden, wo das mal so vorkommt, dass Gewalt durch Alkohol verstärkt wird. Also nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Das ist ein Thema, was super viele betrifft. Ihr seid da auf jeden Fall nicht alleine. Aber Weihnachten, von all den ganzen sozialen Dynamiken mal abgesehen, es ist ja auch einfach eine kalte und auch sehr dunkle Zeit. Es wird sehr früh dunkel. Und auch das ist etwas, was Leuten sehr schnell auf den Magen schlägt, was sie zu Frust führt. Man hat wenig Sonne, man ist auch oft sehr gestresst und das führt eben dazu, dass man ja einfach gewaltbereiter ist, dass man diesen Frust entladen möchte. Also es lässt sich sagen, Weihnachten ist halt einfach eine Zeit, in der viele unterschiedliche Belastungsformen aufeinandertreffen. Hohe Erwartungen, Stress, alte Konflikte und auch äußere Einflüsse. Doch es gibt auch Möglichkeiten, wie man diese Dynamiken entschärfen kann. Darüber möchten wir auch in dieser Folge sprechen. Aber zunächst bin ich mal ganz gespannt, Carlo, was du mir für eine Weihnachtsgeschichte dazu zu erzählen hast, zum Thema Gewalt.
Absolut. Wir müssen dazu sagen, wir haben uns gegenseitig die Fälle nicht genannt, über die wir heute erzählen. Heißt, für den Gegenüber ist es auch immer ein neuer Fall. Deswegen, genau, leiten wir jetzt über zu unserem zweiten Fall. Und am Ende müsst ihr dann, oder ihr könnt natürlich auch währenddessen schon entscheiden, oder für euch eine Entscheidung treffen, welcher Fall ist denn wirklich passiert und welcher ist nur fiktiv. Wir kommen jetzt zu dem Fall Die Weihnachtsmannräuber von Ratingen. Die Lichter der Stadtsparkasse in Ratingen-Lindorf warfen ein warmes Licht in die kalte Novembernacht. Es war der 25. November 2004, ein Donnerstag, kurz vor 18 Uhr. Drinnen herrschte geschäftiges Treiben. Kunden sortierten Kleingeld, eine Angestellte schloss die letzten Kassen und draußen rieselte feiner Schnee. Alles wirkte ruhig, besinnlich, fast friedlich, bis die Tür aufging. Zwei Männer stürmten herein, gekleidet in knallroten Weihnachtsmannkostümen. Weiße Kunstbärte verdeckten ihre Gesichter. Doch ihre Hände hielten keine Geschenke, sondern Pistolen. »Auf den Boden, niemand rührt sich«, rief einer von ihnen. Die Stimme heiser, aber entschlossen. Die Angestellten erstarrten. Kunden wichen zurück. Die Männer waren gnadenlos. In wenigen Sekunden hatten sie die Bank unter Kontrolle. Doch das Schicksal hatte an diesem Abend andere Pläne mit ihnen. Draußen, nur wenige Meter vor der Bank entfernt, saßen zwei Polizisten in einem zivilen Streifenwagen. Der eine, ein 37-jähriger Kommissar, starrte in die Dunkelheit, während sein Kollege in einem Bericht blätterte. Sie waren nicht hier, um Bankräuber zu fassen. Sie suchten Einbrecher, die in der Gegend aktiv waren. Doch dann fiel ihnen etwas auf. Zwei Männer in Weihnachtsmannkostümen, hektisch und mit deutlich mehr Zielstrebigkeit als nötig, hatten die Bank betreten. Sekunden später sahen sie die Silhouetten durch die beleuchteten Fenster. Hektisches Winken, aufgeregte Bewegungen. Die Männer wussten sofort, das ist ein Überfall. Ohne Zögern schlichen sie aus ihrem Wagen, postierten sich unauffällig vor dem Gebäude und warteten. Drinnen herrschte Chaos. Die Weihnachtsmänner zwangen eine Angestellte, den Tresor zu öffnen, während der andere die Gäste überwachte. Einer der Männer war sichtbar nervös, schrie immer wieder Befehle, während sein Kollege stumm und konzentriert wirkte. Als sie schließlich die Taschen mit Bargeld füllten, unglaubliche 143.000 Euro, glaubten sie, der Plan sei perfekt. Doch als sie mit schnellen Schritten nach draußen eilten, warteten die Polizisten schon. Die Beamten riefen, Halt, Polizei! Die Worte hallten durch die Nacht. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Dann geschah alles gleichzeitig. Der ältere der beiden Räuber, ein 43-jähriger Mann mit einer Vergangenheit als Mörder, hob seine Pistole und schoss. Die Kugel traf einen der Polizisten, den jungen Kommissar, mitten in den Bauch. Der Beamte sackte kurz zusammen, hielt sich an einer Laterne fest, doch er ließ nicht los. Mit zitternder Hand zog auch er seine Waffe und schoss zurück. Der erste Schuss traf den Mörder in die Brust. Er stöhnte, taumelte nach hinten und brach schließlich zusammen. Die Tasche voller Geld noch in der Hand. Sein Komplize wurde ebenfalls getroffen. Schwer, aber nicht tödlich. Der 42-jährige Mann, der wegen Gewalttaten unter Bewährung stand, schleppte sich keuchend zum Fluchtwagen, wo seine Lebensgefährtin wartete. Sie schrie, als sie ihn blutend sah, doch sie gehorchte. Ohne zu wissen, was passiert war, raste sie mit ihm davon. Die Straße vor der Bank war nun erfüllt von Blaulicht und Sirenengeheul. Die Polizistin, die den Schusswechsel aus nächster Nähe miterlebt hatte, war unter Schock. Drinnen kümmerten sich die Rettungskräfte um die verängstigten Zeugen, während draußen der schwer verletzte Kommissar in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Zustand war sehr kritisch, doch er wird überleben. Seine Kugeln hatten dafür gesorgt, dass der Mörder es nicht tat. Die Flucht des zweiten Räubers endete schneller, als er geplant hatte. Die Frau brachte ihn in eine Düsseldorfer Klinik, doch die Ärzte bemerkten schnell, dass die Schusswunden nicht von einem Unfall stammten. Nur wenige Minuten später stand die Polizei vor der Tür, der Mann wurde verhaftet. Die Beute fand man schließlich in der Wohnung eines Bekannten, sauber aufgeteilt und versteckt in einem Schrank. Die Ermittler waren entsetzt über die Brutalität der Täter. Solche Entschlossenheit und Kaltblütigkeit sieht man wirklich selten, sagte Oberstaatsanwalt Bremer später. Doch auch der Fall warf Fragen auf. Der getötete Räuber hätte eigentlich längst im Gefängnis sein sollen, doch ein Gutachter hatte ihm eine günstige Sozialprognose ausgestellt. Ein fataler Fehler, wie sich nun zeigte. Am nächsten Tag hing vor der Sparkassenfiliale eine Weihnachtsmannfigur. Ein merkwürdiges Symbol für die Geschehnisse, die sich hier abgespielt hatten. Ein Ort, an dem Besinnlichkeit und Gewalt in der schneebedeckten Nacht aufeinandergeprallt waren. Genau, so viel zu unserem zweiten Fall.
Was für ein spannender Fall. Also ich hatte wirklich echt Gänsehaut während dem Fall. Also wirklich total spannend, Schusswechsel und auch skurril, dass die sich als Weihnachtsmänner verkleidet haben.
Absolut. Und was ich total spannend auch fand irgendwie oder eigentlich entsetzlich fand, war, dass eben danach rauskam, dass einer von diesen Bankräubern schon irgendwie eigentlich als Mörder verurteilt werden sollte und dann aber irgendwie ein Gutachter ihn da rausgeboxt hat, wahrscheinlich irgendwie ein Gerichtsverfahren und dann wurde irgendwie mindernde Strafe oder irgendwas wurde er nur verurteilt. Das fand ich wirklich entsetzlich. Ja.
Dass da manche durch die irgendwie Lücken der Justiz da durchfallen, das ist schon manchmal echt gruselig. Also
absolut, ja.
Also aber ich finde, man sieht an dem Fall gut, also wirklich, wie verzweifelt dann manche Menschen an Weihnachten sind, sei es jetzt auch finanzielle Nöte, die vielleicht für solche Taten sorgen. Also man sieht, die Gewaltbereitschaft an Weihnachten, die steigt. Also nicht nur gegenüber anderen um sich irgendwie erhabener zu fühlen oder sonstiges, sondern auch wirklich, um sich finanziell da irgendwie bereichern zu können. Also,
und bei dem Fall haben ja quasi die Täter auch noch die Weihnachtszeit genutzt, um sich möglichst gut zu verstecken oder vor den Kameras zu verstecken, indem sie sich eben in ein Weihnachtsmannkostüm geworfen haben. Hat aber natürlich dann am Ende doch nicht so geklappt, wie sie es geplant hatten.
Ja, da ging der Plan so ein bisschen nach hinten los.
Absolut, ja.
Nee. Aber man sieht gut bei dem Fall, dass halt eben Gewalt an Weihnachten sehr vielseitig sein kann. Und daher möchte ich auch sagen, also Gewalt, die kann leise, die kann aber auch laut sein. Es können Worte sein, es können auch Taten sein. Aber das hat einfach an Weihnachten nichts zu suchen. Also manchmal ist es natürlich schwer, aus so einer angespannten Situation rauszukommen oder sich Hilfe zu holen. Aber dafür möchten wir euch jetzt so ein bisschen ein paar Maßnahmen und ein paar Tipps an die Hand geben, dass, falls ihr Gewalt an Weihnachten bemerkt, dass ihr da gut handeln könnt. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir jetzt über das Thema Unterstützung reden und was man tun kann, um Eskalationen vorzubeugen. Denn grundsätzlich ist zu sagen, wenn du dich selbst oder andere in Gefahr siehst, dann ruf die 110. Das mag zwar schwerfallen, aber die Polizei ist eben genau dafür da, um eben in solchen Situationen zu helfen. Und die nehmen das schon ernst, auch an Weihnachten, ganz besonders an Weihnachten. Wenn ihr merkt, es geht um häusliche Gewalt, dann gibt es natürlich auch das Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen. Das erreichst du kostenlos und anonym unter der 0800 116 016. Egal, ob du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der Hilfe braucht, da bekommt man in der Regel Unterstützung. Aber auch Kinder und Jugendliche können bei der Nummer gegen Kummer anrufen. Bei der 116 111, da ist immer jemand da, der zuhört und hilft. Aber manchmal hilft es ja auch schon, wenn man so ein bisschen einfach nur den Druck rausnimmt. Von daher, wenn es jetzt nicht direkt akute Gewalt ist, geben wir euch jetzt hier mal so ein paar Tipps, wie man einfach Weihnachten ein bisschen weniger stressig gestalten kann. Da wäre zum Beispiel die eine Möglichkeit, dass man einfach die Erwartungen runterschraubt. Wie gesagt, es muss nicht alles perfekt sein. Manchmal ist ja Perfektion auch gerade das, was es eben nicht perfekt macht. Weil niemand wird sich daran erinnern, ob jetzt der Weihnachtsbaum ganz gerade steht oder ob die Gans zu trocken war. Das macht alles, also in der Retrospektive ist das alles nicht so wichtig. Weihnachten ist einfach ein Ort oder eine Zeit, wo man Zeit mit Familie und Freunden verbringt, indem man Spaß hat. Und das sind doch die Sachen, die zählen. Von daher hilft es einfach, die Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man vorab redet. Man sollte vorab erklären, was ist mir wichtig, was ist anderen wichtig. Vielleicht gibt es alte Streitpunkte oder Erwartungen, die angesprochen werden müssen. Da ist immer so die Regel, lieber vorher in Ruhe reden, als dass es am Ende unterm Baum knallt. Und da ist es auch besonders wichtig, dass man vorab schon mal Stress abbaut, dass man ein bisschen plant und Aufgaben verteilt. Niemand muss da alles alleine wuppen. Und es ist auch gut und wichtig, dass man sich Pausen gönnt. Ein Spaziergang oder ein paar Minuten, die können echt Wunder wirken und die nehmen auch so ein bisschen den Stress aus diesem Tag heraus. Und was natürlich auch wichtig ist, behaltet euren Alkoholkonsum im Griff. Also wirklich, Alkohol kann da leicht ein Feuer entfachen und das will am Ende halt keiner löschen. Deswegen trinkt in Maßen und ermutigt auch andere dazu, ein bisschen vielleicht mal auf die Bremse zu treten. Ein Weinglas mag für den einen oder anderen okay sein, aber man muss es auch nicht übertreiben.
Absolut, das sind auf jeden Fall gute Präventivmaßnahmen, um das Weihnachtsfest so schön wie möglich zu gestalten. Genau, bevor wir jetzt zur Auflösung kommen, welcher Fall wahr war und welcher fiktiv war, würde ich gerne noch einen Fall ganz kurz, von einem Fall kurz berichten, der sich in den USA abgespielt hat, und zwar in Seattle. Da hat im Jahr 2009 gab es auch einen Dieb, der sich in einem Weihnachtsmannkostüm in vor allem Einkaufszentren bewegt hat und immer wieder aus bestimmten Läden irgendwelche Elektrogeräte oder Schmuck oder sonst was entwendet hat. Und den Fall fand ich irgendwie ganz, ganz interessant oder ganz witzig, weil er anscheinend irgendwie immer wieder, haben dann viele Polizisten da erzählt, weil er, oder auch die Security in diesen Einkaufszentren, das kennt man ja sicher, dass oft so Weihnachtsmänner in so Einkaufszentren sitzen, wo die Kinder dann Fotos machen können und der irgendwie mit seinem Sack rumläuft und irgendwelche kleinen Geschenke oder irgendwas verschenkt. Und der hat quasi diese Situation ausgenutzt und ist als Weihnachtsmann verkleidet rumgelaufen in die Läden und ist irgendwie ganz charmant rumgelaufen, hat irgendwie den Leuten Merry Christmas zugeworfen und hat ganz still und heimlich eben irgendwie Schmuck und andere kleinen Geräte in seinem Sack quasi versteckt. Und er wurde aber dann auch irgendwann erwischt. Da haben ihn dann die Überwachungskameras irgendwie auf dem Parkplatz hinten, haben ihn dann enttarnt, nachdem dann ganz viele Läden quasi gemeldet haben, dass ihnen irgendwie ganz viel Produkte fehlen. Und das führte dann letztendlich auch zur Verhaftung und sie haben dann die Beute natürlich auch wieder bekommen. Und der Fall war in den Medien relativ groß, also zumindest in Seattle, weil es eben so eine Mischung aus Dreistigkeit und irgendwie aber auch humorvoll war, weil natürlich keine Gewalt angewendet wurde. Also es ist niemand wirklich zu Schaden gekommen. Die ganzen Läden haben auch ihr Zeug zurückbekommen. Also soweit ich das mitbekommen habe, ist wirklich im Endeffekt nichts passiert, außer dass es irgendwie ein Fall war, der irgendwie so eine Mischung aus Dreistigkeit und Humor war.
Also es ist wirklich dreist. Da kann man ja fast gar nicht mehr böse sein. Also das ist sehr skurril, dass er als Weihnachtsmann, dass man einfach so das eine oder andere mit einsteckt. Also wirklich total kurios.
Absolut. Und ich denke mal, jetzt durch den Fall wieder als Weihnachtsmann verkleidet, können wir dann auch damit auflösen, dass der zweite Fall mit den zwei als Weihnachtsmann verkleideten Bankräubern tatsächlich so passiert ist und der erste Fall fiktiv war, also von uns ausgedacht.
Genau,
also er ist tatsächlich passiert. Das war in Ratingen, da gibt es auch relativ viele Nachrichtenberichte darüber. Ist eben so ein Ort in der Nähe von Düsseldorf, also in NRW. Und war am 25. November irgendwie so um 17.50 Uhr haben die anscheinend die Bank betreten, eben eine Sparkassenfiliale. Und genau, die Männer waren eben tatsächlich verkleidet als Weihnachtsmänner, also es ist wirklich alles genau so passiert. Die beiden Kommissare haben überlebt, also auch der Jüngere, der mit einem Bauchschuss getroffen wurde, ist im Krankenhaus, wurde notoperiert und hat es auch überlebt. Der eine Täter wurde tatsächlich getötet, also bei dem Schusswechsel, und der andere Täter hatte dann schwere Verletzungen, wurde aber dann auch behandelt und wurde aber dann natürlich auch verhaftet.
Krass.
Genau. Ja, es gab dann noch so ein paar Fakten, irgendwie, dass die Tatwaffen als gestohlen gemeldet waren und genau, aber ansonsten sind keine Personen zu Schaden gekommen, also auch keine Zeugen oder Zivilisten, die irgendwie sich zu der Zeit in der Bank aufgehalten haben. Genau, aber der Fall war.
Der war. Nee, interessant. Also wirklich, da bin ich mal auch gespannt, was so bei den Zuhörer und Zuhörerinnen, was die so gedacht haben. Also schreibt uns da auch gerne per E-Mail, per Instagram. Habt ihr das gedacht, dass der zweite Fall echt ist? Weil ich muss nämlich auch sagen, der erste Fall, auch wenn er fiktiv ist, der hätte auch so wahr sein können. Also
definitiv, ja. Und ich finde vor allem dieses mit Verkleiden als Weihnachtsmänner klingt irgendwie so witzig, dass das eigentlich fast schon wieder skurriler ist als irgendwie mit Vergiften.
Aber manchmal schreibt eben das echte Leben die besten Geschichten.
Ja, absolut. Genau. Na gut, ich würde sagen, dann kommen wir auch langsam zum Abschluss unserer heutigen Weihnachts-Special-Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge so gefallen. Zusammenfassend kann man natürlich sagen, Gewalt ist nie eine Lösung. Also nicht zur Weihnachtszeit und auch zu keiner anderen Zeit im Jahr. Weihnachten soll und ist einfach das Fest der Harmonie und Besinnung, auch wenn es oft zu Stress und falschen Erwartungen oder Konflikten führt, sollte man trotzdem sich freuen, irgendwie im Kreis der Familie und der Freunde zu sein und die Zeit zu genießen und auch einfach vielleicht mehr Verständnis mit anderen Leuten oder Mitmenschen zu haben. Genau, wir wollen uns bedanken fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit von dieser Folge. Wir hoffen, die Folge hat ein Bewusstsein für dieses Thema geschaffen, weil bei Leuten, wo Weihnachten immer nur schön ist, da denkt man vielleicht nicht daran, dass es auch noch eine Schattenseite geben kann. Und genau, jetzt würden wir uns freuen, wenn ihr uns irgendwie, wenn ihr den Podcast teilt oder uns irgendwo folgt und nehmt gerne eben Bezug zu den zwei Fällen, die wir euch präsentiert haben. Und wir wünschen euch natürlich ein friedliches und schönes Weihnachtsfest und freuen uns, falls wir euch in der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen. Frohe Weihnachten.
Da kann ich mich nur anschließen. Frohe Weihnachten. Macht es gut. Ciao, ciao.